Ich war 4 Jahre alt, als ich das erste Mal meinen eigenen Körper von oben sah. Mein Name ist Alien Moreau. Und obwohl ich heute alt genug bin, um diese Erinnerung in Frage zu stellen, weiß ich mit einer unerschütterlichen Klarheit, dass sie wahr ist. Es geschah in einem jener dämmerhaften Zwischenzustände, in denen der Schlaf flieht, aber das Bewusstsein noch nicht ganz erwacht ist. Ich lag in meinem Bett, ein gewöhnliches Kinderzimmer irgendwo in der Nähe von Flagstaff, Arizona. Doch plötzlich war ich nicht mehr in meinem Körper. Ich war darüber. Ich schwebte, lautlos, körperlos und sah mich selbst unten liegen. Die Dunkelheit im Raum hatte Tiefe, sie vibrierte fast und aus irgendeinem Grund wusste ich instinktiv, dass ich nicht träumte. Ich erinnere mich, wie ich zu schreien begann, obwohl ich keinen Mund fühlte. Und dann, endlich, hörte ich mein eigenes Kreischen aus dem Körper unter mir. In diesem Moment wurde ich wie zurückgesogen, in mich hineingeschleudert, als hätte mich etwas gepackt und festgehalten, bis ich wieder in meinem Fleisch steckte. Ich schrie weiter, diesmal mit echtem Atem, echtem Schmerz, echtem Entsetzen. Meine Eltern kamen herein, wie so oft in jener Zeit. Anfangs hielten sie meine Erlebnisse für Albträume. Sie streichelten mir beruhigend über das Haar, setzten mich auf die Bettkante, gaben mir warmen Kakao oder ein Glas Wasser. Doch als diese nächtlichen Anfälle häufiger wurden, veränderte sich etwas. Ihre Fürsorge wich Sorge, dann Ungeduld. Die Umarmungen wurden kürzer, die Gespräche leiser und schließlich folgten Arztbesuche. Man verschrieb mir Medikamente, die meine Nächte beruhigen sollten. Ich erinnere mich noch an das bittere Pulver auf meiner Zunge und an das verschwommene Gefühl, das in meinen Schädel kroch, wenn es wirkte. Mit 6 Jahren setzte man die Medikamente ab. Ich wurde älter und das Phänomen kehrte zurück, diesmal ohne Angst. Ich verstand nicht, was mit mir geschah, aber es fühlte sich weniger bedrohlich an, eher mächtig. Ich begann zu experimentieren, sobald ich die Kontrolle darüber spürte. Wenn ich mich in diesen Zustand begab, konnte ich meinen Körper verlassen. Ich konnte durch die Luft gleiten, schwerelos, unsichtbar. Anfangs beschränkte ich mich auf mein Zimmer, das Spielzeugregal, das Bett, der Kleiderschrank. Ich flog hindurch. Ich sah das Innere meiner Stofftiere, als wäre ich ein Gespenst, das durch Materie gleiten konnte. Die erste Zeit war erfüllt von kindlicher Neugier. Es war ein Spiel, ein aufregenderes Spiel als jede meiner Träumereien zuvor. Bald wurde mir mein Zimmer zu klein. Ich lernte, meine Fähigkeit zu trainieren. Ich versuchte, die Reichweite meiner Ausflüge auszudehnen. Das erste Ziel, das Wohnzimmer. Ich war 8 Jahre alt, als ich in einer dieser Nächte meine Eltern auf dem Sofa sah, wie sie in ihrer eigenen Welt versunken einen Film schauten. Die Stimmen waren dumpf, wie unter Wasser, aber ich konnte die Untertitel lesen. Meine Mutter war schwerhörig und ließ sie stets eingeschaltet. Ich stand, oder besser gesagt, ich trieb direkt neben ihnen. Nicht zu sehen, nicht zu hören. Nur ich konnte sie beobachten, wie sie lachten, flüsterten oder sich stritten, ohne dass ich jemals die Geräusche klar verstand. Diese surreale Nähe in völliger Unsichtbarkeit faszinierte mich. Ich begann, meine Kräfte regelmäßig zu nutzen. Ich ging früh schlafen, meditierte still, bis ich mein Geist löste. Manchmal kam ich nicht weit, manchmal schaffte ich es bis in die Garage oder sogar in den Garten. Ich erkundete das Haus, als sei es ein Labyrinth, das nur mir in seinen geheimsten Winkeln offen stand. In meinen ersten Jahren nahm ich an, dass jeder Mensch so etwas erleben könne, dass es einfach Teil des Menschseins war. Als ich jedoch beim Frühstück beiläufig erwähnte, dass ich in der Nacht durch die Küche geschwebt war, begannen meine Eltern nervös zu lachen. »Was für ein lebhafter Traum«, sagte mein Vater und nahm einen großen Schluck Kaffee. Da wurde mir klar, das war mein Geheimnis. Nur ich konnte das. Ich war 10 Jahre alt, als ich mich nachts zum Arbeitszimmer meines Vaters begab. Er schrieb Romane, spät in der Nacht, fluchend über nicht funktionierende Programme oder starrend auf den blinkenden Cursor. Ich schwebte hinter ihm, manchmal stundenlang, während er versuchte, ein Kapitel zu beenden oder heimlich in der Küche einen absurden Mitternachtssnack zubereitete. Einmal schmolz er Schokolade in Erdnussbutter und goss es über Popcorn. Ich hätte ihn auslachen können, wenn ich körperlich anwesend gewesen wäre. Mein Vater war ein ruhiger, nerdiger Typ, nicht besonders mystisch, aber kreativ. In diesem Sommer, im Jahr 1996, nahm er mich mit ins Kino. Wir sahen Independence Day. Ich war wahrscheinlich noch zu jung für die Zerstörung, die Explosionen und die Aliens, aber es war eine Offenbarung für mich. Besonders eine Szene ließ mich nicht mehr los. Area 51. Etwas daran ließ meinen Herzschlag schneller werden. Die Vorstellung von unterirdischen Gängen, geheimen Laboren, fremder Technologie. Sie wirkte auf mich wie ein Magnet auf eine Kompassnadel. Ich war kein normaler Junge. Ich hatte Fähigkeiten, von denen niemand wusste. Und diese Fähigkeiten könnten mir ermöglichen, dorthin zu gelangen, wohin kein anderer je kam. Ich musste es einfach tun. Ich würde Area 51 sehen. Egal, wie lange ich dafür trainieren musste. Und ich hatte alle Zeit der Welt. Noch. Je älter ich wurde, desto weiter wagte ich mich hinaus. Meine Fähigkeit zur Astralprojektion war kein Spielzeug mehr. Sie wurde zu einem festen Bestandteil meines Lebens. Wie ein zusätzlicher Sinn, den niemand sonst zu haben schien. Ich war 12 Jahre alt, als ich begann, regelmäßig meine Nachbarschaft zu erkunden. In der Nacht glitt ich durch Wände, Dächer und Fenster wie ein Schatten ohne Körper. Ich sah, was andere nicht sehen sollten. Das Verborgene, das echte Leben hinter verschlossenen Türen. Zu dieser Zeit lebten wir in einem Vorort von Flagstaff, wo die Häuser eng beieinander standen und der Alltag ruhig wirkte. Doch was ich in der Dunkelheit erblickte, zeichnete ein anderes Bild. Menschen, die tagsüber freundlich grüßten, waren nachts voller Frust, Angst oder Verzweiflung. Ehepaare, die bei Tageslicht Händchen hielten, schrien sich an, sobald das Licht erlosch. Kinder weinten leise in ihren Betten. Und immer wieder stieß ich auf etwas, das ich nie erklären konnte. Ein unbestimmtes Gefühl, dass ich nicht der Einzige war, der beobachtete. Doch nie sah ich jemanden wie mich. Ich hielt mich an einfache Regeln. Ich griff nie ein, ich versuchte nicht, auch die Menschen zu berühren, und ich sprach nie davon. Nicht einmal als Tagebuch, nicht einmal in Gedanken an eine spätere Veröffentlichung. Es war mein Geheimnis, mein düsterer Pakt mit dem Unsichtbaren. Und manchmal, ja, manchmal war ich mehr Voyeur als Forscher. Ich war ein Teenager. Ich gebe zu, dass ich in einigen Nächten in Bereiche schwebte, in die ich nicht hätte gehen sollen. Das Lehrerzimmer meiner Schule, das Büro des Schuldirektors, sogar das Mädchen-Umkleidezimmer. Doch meine Faszination galt nie nur dem Körperlichen. Es war die Grenzüberschreitung selbst, die mich anzog. Ich wollte das Unsichtbare sichtbar machen. Ich wollte verstehen, wie Menschen wirklich waren, wenn niemand zusah. Manchmal, während ich durch die dunklen Flure meiner Schule trieb, glaubte ich, Stimmen zu hören. Keine klaren Worte, mehr ein Flüstern am Rand meines Bewusstseins, wie eine Erinnerung, die sich nicht greifen ließ. Ich schrieb diese Erscheinungen der Einsamkeit zu oder dem Echo der langen Gänge, denn ich wusste, was ich tatsächlich hören konnte, war immer gedämpft, dumpf, als ob ich durch einen Vorhang aus Wasser lauschte. Alles andere musste Täuschung sein, oder? Ich versuchte, andere Gleichgesinnte zu finden. Ich besuchte hellsehende Frauen und sogenannte Medien in der Stadt, schwebte in ihre Sitzungen hinein, beobachtete sie dabei, wie sie angeblich Kontakt zu Verstorbenen aufnahmen. Ich hoffte, sie würden mich sehen, mich erkennen. Doch nichts geschah. Niemand bemerkte mich. Sie redeten ins Leere, warfen mit Allgemeinplätzen um sich und trösteten weinende Kundinnen mit Lügen, die nach Weihrauch und warmem Tee klangen. Entweder waren sie Betrüger oder sie hatten ihre Fähigkeiten längst verloren. Ich hingegen wurde stärker. Ich lernte, meine Energie gezielt zu fokussieren, mein inneres Gleichgewicht zu halten. Ich ernährte mich gesünder, vermied Medikamente, selbst harmlose wie Schmerztabletten. Alles, was mein Bewusstsein trübte, schwächte auch meine Projektionen. Ich meditierte täglich, lernte bewusst zu träumen, versuchte meine Schlafzyklen an die Bedürfnisse meines Geistes anzupassen. Mit 14 Jahren erreichte ich erstmals eine Reichweite von mehreren Kilometern. Ein gewaltiger Sprung im Vergleich zu meinem kindlichen Anfang, als ich nicht einmal das Schlafzimmer verlassen konnte. Doch mit der wachsenden Fähigkeit kam auch ein wachsendes Unbehagen. Ich begann, mich selbst zu hinterfragen. Warum tat ich das alles? Was suchte ich eigentlich in den fremden Leben anderer Menschen? War ich einfach nur einsam? Oder gab es etwas da draußen, das mich unbewusst rief? Ein Echo aus einer anderen Tiefe? Denn manchmal, in besonders stillen Nächten, wenn ich hoch über die Stadt glitt, sah ich Lichtquellen, die kein Mensch erklärt hätte. Fenster, die in Häusern aufflackerten, die verlassen sein sollten. Schatten, die sich bewegten, obwohl niemand wach war. Und einmal, nur einmal, sah ich jemanden oder etwas, das direkt in meine Richtung sah. Es war ein alter Mann in einem heruntergekommenen Haus am Stadtrand. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn schon beobachtet hatte. Er lag reglos in einem Sessel, die Augen geschlossen, das Gesicht zerfurcht. Plötzlich öffnete er die Lider, langsam, schwerfällig, und sah mich an. Nicht in meine Richtung, mich, direkt. Seine Augen folgten meiner Bewegung, als ich erschrocken zurückwich. Kein Zucken, kein Laut. Nur dieser Blick, leer und wissend. Ich schwebte rückwärts durch die Wand und erst draußen merkte ich, dass ich zitterte. Ich kehrte sofort zurück in meinen Körper. Und in jener Nacht schlief ich nicht wieder ein. Von da an wusste ich, meine Gabe war nicht einzigartig. Und ich war nicht allein. Aber selbst dieses Erlebnis reichte nicht aus, um mich davon abzuhalten, weiterzureisen. Die Welt der Menschen in der Nacht war ein offenes Buch, und ich hatte gelernt, es ohne Umblättern zu lesen. Es war wie ein Netz aus Leben, Gedanken, Geheimnissen und Schatten. Doch inmitten all dieser dunklen Fäden blieb ein Gedanke besonders hartnäckig. Area 51, der Ort, der sich meinem Blick bisher entzogen hatte. Das letzte große Geheimnis. Und tief in mir wusste ich bereits, dass ich ihn eines Tages erreichen würde. Ich bereitete mich darauf vor. Ich war 10 Jahre alt gewesen, als ich das erste Mal von Area 51 gehört hatte. Jener geheimnisumwobene Ort mitten in der Wüste Nevadas, von dem Verschwörungstheoretiker behaupteten, dass dort Außerirdische versteckt würden, abgestürzte Raumschiffe untersucht und Technologien erforscht würden, die jenseits unserer Vorstellungskraft lagen. In Wahrheit wusste ich nichts Genaues, aber das war auch gar nicht nötig. Es reichte, dass niemand zu wissen schien, was sich dort verbarg. Geheimnisse hatten mich schon immer angezogen, und dieses war das größte von allen. Der Film Independence Day, den mein Vater mir damals im Kino zeigte, hatte mich regelrecht elektrisiert. Ich erinnere mich an die Szene, in der die Charaktere unterirdisch in eine riesige Forschungseinrichtung gebracht werden. Eine Mischung aus Labor, Museum und Gefängnis für Wesen, die nicht von dieser Welt stammen. Damals glaubte ich noch, sie hätten wirklich in Area 51 gedreht. Erst später verstand ich, dass alles Fiktion war. Studioaufbauten, Kulissen, Fantasie. Doch diese Entzauberung brachte mich nicht zum Aufgeben. Im Gegenteil. Sie entfachte mein Verlangen, herauszufinden, wie die Wahrheit aussah. Als ich 12 war, begann ich, online zu recherchieren. Unser Haus hatte inzwischen einen Internetanschluss. Und ich verbrachte zahllose Stunden auf obskuren Webseiten mit blinkenden Sternchen und in Neonfarben gehaltenen Hintergrundbildern. Angel Fire, GeoCities, frühe Foren, überall kursierten Geschichten von entführten Menschen, fliegenden Untertassen und vermeintlich geleakten Fotos von Alien-Autopsien. Ich sog sie alle auf. Mein Zimmer war eine Zentrale des Unglaubens und zugleich eine Brutstätte des Glaubens. Ich wusste, dass vieles davon Unsinn war. Doch irgendwo in diesem Wahnsinn, da war auch Wahrheit. Mit 13 fing ich an, meine Fähigkeiten ganz gezielt auf ein Ziel auszurichten. Die Wüste Nevadas. Ich hatte herausgefunden, dass Rachel, ein winziger Ort nördlich der Basis, am nächsten dran war. Von dort aus konnte ich vielleicht die nötige Entfernung überbrücken. Aber ich musste mich vorbereiten. Die Astralprojektion war ein zerbrechlicher Zustand. Je weiter ich mich von meinem Körper entfernte, desto anstrengender wurde es und desto weniger Zeit blieb mir, ehe ich zurückgezogen wurde wie ein Gummiband, das zu weit gedehnt wurde. Ich trainierte meinen Geist wie ein Sportler seine Muskeln. Meditation, kontrolliertes Träumen, disziplinierter Schlafrhythmus gehörten aus. All das wurde zu meinem Alltag. Ich achtete peinlich genau auf meine Ernährung, vermied Zucker und alles, was meinen Geist trüben könnte. Keine Schmerzmittel, keine Schlafmittel, kein Alkohol. Manchmal reichte schon ein Hustenbonbon, um meine Fähigkeit zu beeinträchtigen. Ich wurde fanatisch. Und je fanatischer ich wurde, desto näher fühlte ich mich meinem Ziel. Mit 15 Jahren konnte ich mich bereits über 10 Kilometer von meinem Körper entfernen. Mit 17 waren es fast 20. Doch das reichte nicht. Area 51 lag über 500 Kilometer entfernt, zu weit, um einfach im Schlaf dorthin zu gleiten. Ich wusste, dass ich physisch in die Nähe reisen musste, um überhaupt eine Chance zu haben. Und so fasste ich einen Plan. Ich würde irgendwann in meinem Leben nach Rachel, Nevada, reisen, mich in einem Motel einquartieren und von dort aus meinen Geist in das Herz der verbotenen Zone schicken. Doch ich musste warten. Ich war noch zu jung. Ich hatte keine Fahrerlaubnis, kein Geld, keine Möglichkeit, alleine zu reisen, ohne Fragen aufzuwerfen. Also übte ich weiter. Nacht für Nacht schwebte ich über Häuser, durch Straßen, hinein in fremde Leben. Ich spionierte niemanden aus, redete ich mir ein. Ich war ein Beobachter, ein Forscher. Aber die Wahrheit war, ich war süchtig. Süchtig nach der anderen Seite der Realität. Mit 18 verließ ich das Elternhaus, zog in ein Studentenwohnheim in einem anderen Bundesstaat. Die Enge des Campus, die Monotonie meiner Kommilitonen, all das langweilte mich. Die Studenten tranken, rauchten Gras, redeten über Prüfungen und Partys. Ich konnte durch ihre Wände gleiten, ihre Gespräche verfolgen, ihre Gewohnheiten lernen und fand nichts, das mich interessierte. Ich spürte, wie meine Gabe stagnierte, wie sie schwächer wurde, weil mein Geist keine Herausforderung mehr sah. Dann, im zweiten Jahr meines Studiums aus, starb mein Vater. Ein Herzinfarkt. Plötzlich. Ohne Vorwarnung. Ich reiste zurück nach Hause, nahm an der Beerdigung teil, versuchte meiner Mutter beizustehen. Aber in Wahrheit war ich innerlich leer. Ich konnte es nicht fassen. Ich hatte ihm nie von meiner Fähigkeit erzählt. Und jetzt war es zu spät. Ich konnte ihm nicht mehr zeigen, wer ich wirklich war. In jener Nacht nach der Beerdigung schwebte ich wieder durch das Haus meiner Kindheit, auf der Suche nach einem Zeichen, einem Rest seines Geistes. Vielleicht war er noch da, irgendwo zwischen den Wänden, gefangen zwischen den Welten. Doch ich fand nichts, nur Leere, keine Präsenz, kein Echo. Nur Dunkelheit. Da erkannte ich, wie kostbar Zeit ist und wie kurz unser Leben sein kann. Ich beschloss, dass ich mir meinen Kindheitstraum erfüllen würde, bevor es zu spät war. Ich würde Area 51 betreten. Ich würde das Geheimnis sehen, das mich so viele Jahre lang verfolgt hatte. Nicht als Soldat, nicht als Forscher, sondern als das, was ich war. Ein Schatten zwischen den Welten. Ich begann mit den Reisevorbereitungen. Ich plante alles haargenau. Ein Motelzimmer in Rachel für eine ganze Woche. Genug Vorräte, um nicht aufzufallen. Ich wusste, dass ich nur eine begrenzte Anzahl von Nächten haben würde. Und ich wusste auch, dass ich mich in dieser Zeit an meine Grenze bringen musste. Vielleicht sogar darüber hinaus. Denn wenn Area 51 wirklich so geheim war, wie die Welt glaubte, dann war das, was dort verborgen lag, etwas, das mich nicht nur faszinieren, sondern auch vernichten konnte. Und das war ein Risiko, das ich bereit war einzugehen. Ich war 22 Jahre alt, als ich endlich vor Ort war. Rachel, Nevada. Ein Ort, der sich selbst kaum als solcher bezeichnen konnte. Eine Handvoll Gebäude inmitten der kargen, endlosen Weite der Wüste. Keine Straßenlaternen, keine Restaurants im klassischen Sinn, nur das Little Ale Inn, ein UFO-Motel mit angeschlossenem Diner, Souvenirladen und einer Zapfsäule, die mehr Staub als Benzin spendete. Ich mietete mich für 7 Nächte ein. Die Frau an der Rezeption sah mich prüfend an, als ich für die gesamte Woche bezahlte. Kein Wort, nur ein langgezogener Blick, als wolle sie sagen, du bist nicht der Erste. Aber sie sagte nichts. Sie gab mir den Zimmerschlüssel und drehte sich um. Mein Zimmer war einfach. 2 Betten, ein abgenutzter Fernseher, Klimaanlage, die mehr lärmte als kühlte, und ein Fenster, das auf das flimmernde Nichts hinausging. Ich hatte Lebensmittelvorräte dabei, Mikrowellengerichte, Wasser, Müsliriegel. Ich verließ das Zimmer kaum. Ich musste Energie sparen. Ich musste fokussiert bleiben. Am ersten Abend versuchte ich, so früh wie möglich einzuschlafen. Meine Herzfrequenz war hoch, mein Geist überreizt. Ich meditierte über 1 Stunde, atmete tief, konzentrierte mich auf meine innere Leere, auf das Loslassen. Schließlich glitt ich langsam in den vertrauten Schwebezustand. Mein Körper wurde schwer, mein Bewusstsein leicht. Ich löste mich. Ich schoss durch die Nacht wie ein Pfeil. Die Luft vibrierte um mich, obwohl ich keine Luft mehr brauchte. Ich flog über die Felsen, vorbei an schlafenden Kojoten und der endlosen Stille. Schließlich erreichte ich das, was sie den Ranch nannten, jenes Gelände, das offiziell nicht existierte. Von oben sah es aus wie ein Flughafen, Rollbahnen, Hangars, Verwaltungsgebäude, Fahrzeuge. Und doch, etwas stimmte nicht. Die Straßen waren zu leer, die Beleuchtung zu spärlich, die Struktur zu sehr auf Tarnung bedacht. Es war wie ein Puppenhaus, gebaut für den Anschein von Normalität. Ich durchquerte das äußere Gelände ohne Widerstand. Keine Sirenen, keine plötzlichen Bewegungen. Alles war still. Ich glitt durch Zäune und Beton, suchte. Aber ich fand nichts. Ich durchstreifte Büros, in denen Bildschirme flackerten, aber keine bedeutenden Daten zeigten. Ich beobachtete Männer und Frauen in Uniform, wie sie aßen, telefonierten, sich über belanglose Dinge unterhielten. Ich sah Werkstätten mit Werkzeugen, Maschinen, Ersatzteilen. Ich sah Fitnessräume, Duschen, Pausenräume. Alles wirkte normal, zu normal. Das war die erste große Enttäuschung. Die oberirdischen Anlagen wirkten nicht anders als eine Militärbasis irgendwo anders in den Vereinigten Staaten. Keine Hinweise auf Aliens, keine seltsamen Maschinen, keine fremdartigen Schriftzeichen an den Wänden. Es war fast, als hätte man diese Basis absichtlich entmystifiziert. Als wolle man neugierige Geister wie mich in den ersten Minuten enttäuschen. Aber ich wusste es besser. Ich hatte in unzähligen Foren gelesen, dass das, was wirklich geheim war, tief unter der Erde verborgen lag. Ich hatte nicht erwartet, beim ersten Versuch gleich alles zu sehen. Aber ich hatte gehofft, wenigstens Hinweise zu finden. Eine Zugangskarte, eine seltsam gekleidete Gestalt, ein undeutlicher Schatten. Nichts. Ich konzentrierte mich auf die Hangars. Sie waren gigantisch, teilweise offen, teilweise geschlossen. In einem sah ich alte Kampfflugzeuge, darunter ein Jet aus den 50er Jahren, ein F-86 Sabre, einst verwendet im Koreakrieg. Was tat er hier? Konserviert und gepflegt wie ein Museumsstück. Nostalgie oder Erinnerung? Ich konnte durch keine der Akten in den Schränken lesen. Papier war mein natürlicher Feind in der Astralform. Seiten, die aneinander klebten, waren für mich undurchschaubar. Ich konnte nicht durch Text hindurchsehen, konnte keine Klappen öffnen, keine Schubladen durchwühlen. Was in Akten stand, blieb für mich unsichtbar. Die Ironie war bitter. So nah und doch so fern. Nach 1 Stunde wurde ich müde. Mein Geist begann zu flackern. Ich spürte die Entfernung zu meinem Körper wie ein Gewicht, das mich nach unten zog. Ich musste zurück. Ich flog denselben Weg zurück, versuchte dabei, jedes Detail der Basis zu speichern. Jede Tür, jede Kamera, jedes Zeichen. Denn ich würde wiederkommen. Zurück in meinem Körper schoss ich aufrecht in meinem Motelbett hoch. Mein Herz raste. Ich war schweißgebadet. Die Klimaanlage röchelte, die Neonreklame draußen flackerte. Ich sah auf die Uhr, es war 4 Uhr morgens. Ich war 3 Stunden fort gewesen, ich war enttäuscht. Und zugleich unruhig. Denn etwas an diesem Ort hatte mich beobachtet. Nicht direkt, aber ich hatte gespürt, dass ich nicht allein war. Und ich hatte den Verdacht, dass dies erst der Anfang war. Die eigentlichen Tore lagen tiefer und ich würde sie finden. Am 3. Abend meines Aufenthalts in Rachel war der Himmel mondlos und die Sterne standen dicht wie Narben auf schwarzer Haut. Ich hatte den Tag im Halbschatten meines Motelzimmers verbracht, die Vorhänge geschlossen, den Fernseher stumm geschaltet, das Licht vermieden. Ich aß kaum, trank nur Wasser, meditierte stundenlang, um mein Bewusstsein zu schärfen. Ich wusste, dass es heute geschehen musste. Heute würde ich nicht länger an der Oberfläche kratzen. Heute wollte ich tiefer gehen. Meine bisherigen Streifzüge hatten mir gezeigt, dass die oberen Gebäude, die Hangars und Büros nur Kulisse waren. Alles dort wirkte zu sauber, zu gepflegt, zu inszeniert. Aber unter der Erde, dort musste das wahre Herz der Basis schlagen. Ich erinnerte mich an all die Gerüchte, an die Zeichnungen von angeblichen Insidern, an Karten mit labyrinthartigen Gängen, mit Ebenen, die sich kilometerweit in den Boden zogen. Und ich erinnerte mich an die Spekulationen über die gewaltigen Aufzugsplattformen, die angeblich ganze Flugzeuge unter die Erde bringen konnten. In dieser Nacht trat ich meine Reise nicht langsam an. Ich löste mich aus meinem Körper mit Entschlossenheit, mit Wucht. Ich durchquerte die Stille wie eine Klinge. Der Weg war bekannt, die Route klar. Ich flog über das dunkle Wüstenland, sah die Lichter der Basis unter mir flimmern, wie Glühwürmchen in der Tiefe. Ich glitt durch den äußeren Zaun, durchquerte die Kontrollpunkte, durchquerte bekannte Räume. Und dann betrat ich einen Hangar, den ich in der Nacht zuvor gemieden hatte. Er war leer. Kein Flugzeug, keine Arbeiter. Nur ein gigantischer, glatter Betonboden, durchzogen von seltsamen, kaum sichtbaren Linien. Ich senkte mich, langsam vorsichtig, durch den Boden. Ich wusste, dass das gefährlich war. Denn wenn ich zu tief und zu unkontrolliert fiel, würde ich die Orientierung verlieren. In der Finsternis unter der Erde gab es kein Oben und Unten mehr. Doch diesmal hatte ich Glück. Ich durchdrang etwa 1 Meter Metall und dann, plötzlich, war ich da. Ich trat hinaus in einen gewaltigen, zylinderförmigen Schacht, von innen beleuchtet durch gelbliche Lichter, die in regelmäßigen Abständen die Wände säumten. Der Schacht war mindestens 50 Meter tief. An der unteren Seite war eine Plattform zu sehen, eine riesige Hebevorrichtung, die offensichtlich dazu diente, den gesamten Hangarboden samt Fluggerät nach unten zu senken. Ich ließ mich langsam hinabgleiten, vorbei an Kabeln, Metallrippen, Treppenstufen, Notausstiegsluken. Als ich den Grund erreichte, betrat ich zum ersten Mal das, was ich als die erste echte Untergrundebene der Basis bezeichnen würde. Die Luft wirkte dick, obwohl ich keine Luft brauchte. Es war eine Atmosphäre der Stille, der Verlassenheit. Ich stand in einem riesigen Raum, der einem Konstruktionsbereich ähnelte. Vor mir thronte ein unfertiges Flugobjekt, ein flügelloser grauer Rumpf, glatt und kantig, wie ein Tarnkappenbomber, aber moderner, düsterer. Es gab keine Fenster, keine offensichtlichen Steuerinstrumente. Die Kanzel war leer, das Cockpit ohne Bedienelemente. Keine Pläne lagen aus. Keine Werkzeuge waren zu sehen, keine Arbeiter, keine Techniker. Als wäre die Arbeit abrupt unterbrochen worden. Als hätte man die Maschine einfach zurückgelassen. Oder sie vergessen. Oder absichtlich eingesperrt. Ich verließ den Raum und glitt durch breite Gänge, die sich durch natürlichen Fels zu bohren schienen. Große Betonbögen hielten das Gestein in Form. Die Beleuchtung bestand aus alten, flackernden Natriumdampflampen und vereinzelt leuchtenden Röhren, die ein krankes, orangefarbenes Licht spendeten. Ich fühlte mich, als würde ich durch die Ruinen eines Tempels gleiten, gebaut nicht für Menschen, sondern für Maschinen. Stundenlang erkundete ich Räume, alte Büros mit abgeblätterter Farbe, Umkleiden mit verrosteten Spinden, Lagerhallen voller in Planen gehüllter Geräte, die aussahen wie Prototypen aus einer anderen Zeit. Nichts davon war katalogisiert. Keine Schilder, keine Hinweisschilder, nur dunkle Hallen voller Schatten. Ein Raum jedoch ließ mich innehalten. Eine verschlossene Tür, deren Kante sich hinter einer aufgeschlagenen Betonwand verbarg. Ich drückte mich hindurch und stand in einem Konferenzzimmer, das aussah, als sei es aus den 60er Jahren eingefroren worden. Der Tisch, der Teppich, die Stühle, alles war noch da. Nur Staub und Stille. Die Lampen an der Wand funktionierten noch. Schwach. Ein einziges Licht flackerte über dem Tisch. Doch was mich fröstelte, war die Position der Stühle. Sie waren nach hinten geschoben, unordentlich, als wären die Menschen hier in Eile aufgesprungen. Kein Kaffee, keine Akten, keine persönlichen Gegenstände. Nur die Stille eines Raumes, der zu einem bestimmten Zeitpunkt geflüchtet wurde. Ich fragte mich, was sie damals gesehen hatten, was sie veranlasst hatte, diesen Ort zu versiegeln. Als ich weiter durch die leeren Gänge trieb, erkannte ich, dass ich diese Ebene nicht vollständig würde erkunden können. Sie war zu groß, zu weitläufig. Und mein Zeitfenster schloss sich. Mein Geist wurde schwer. Mein Körper zog an mir. Doch kurz bevor ich mich zur Rückkehr entschloss, geschah etwas, das mein Interesse erneut entfachte. Ich erreichte einen Gang, der heller beleuchtet war als alle anderen. Modern. Edelstahlwände, Sicherheitskameras, Monitore und Menschen. Soldaten in Uniformen, Techniker an Computerstationen. Ich beobachtete sie. Sie sprachen, lachten, arbeiteten. Ich konnte ihre Worte nicht hören, doch ich las ihre Lippen. Es ging um aktuelle Ereignisse, Routine, nichts Besonderes. Aber sie waren da. Und sie führten mich zu einem Ort, den ich vorher übersehen hatte. Ein Aufzug. Groß, robust, gesichert mit zwei Kartenlesern und einem Zahlencode. Ich glitt durch die Tür und betrachtete das Panel. Drei weitere Untergeschosse. Ich war also nicht am Ende angekommen. Noch lange nicht. Der Ausgangspunkt dieses Aufzugs lag tief in einem Bunker, versteckt in einer Seitenschlucht, weit entfernt von den Gebäuden an der Oberfläche. Eine Tarnung innerhalb der Tarnung. Ich hätte ihn nie gefunden, wäre ich nicht diesen Menschen gefolgt. Ich kehrte zurück zu meinem Körper, gerade rechtzeitig, bevor die Verbindung riss. Ich erwachte, als ob ich aus der Tiefe des Meeres emporgeschossen wäre, schwer atmend, zitternd. Doch mein Verstand war klar. Ich hatte den Zugang gefunden. Und am nächsten Abend würde ich ihn nutzen. Ich hatte endlich das verborgene Labyrinth geöffnet. Die vierte Nacht war heiß. Selbst ohne Körper spürte ich eine Anspannung in der Luft, als hätte die Wüste selbst geahnt, dass ich etwas betreten würde, das nie für menschliche Augen bestimmt war. Ich verbrachte den ganzen Tag damit, mich vorzubereiten. Ich trank wenig, meditierte lange, ließ keine Geräusche zu, nicht einmal das Brummen des alten Fernsehers. Ich wollte mit einem reinen Geist und ruhigem Puls hinabsteigen. Denn ich wusste, dass mich diese Nacht an einen Ort bringen würde, von dem es vielleicht kein Zurück gab. Als ich mich löste, war ich schneller als je zuvor. Mein Weg führte mich direkt zu jenem versteckten Bunker, jenseits der bekannten Gebäude. Durch einen Tunnel, verborgen in einer engen Felsschlucht, erreichte ich den Eingang, durchquerte die gesicherten Korridore, glitt an Wachen vorbei, die mich nicht sehen konnten, und fand mich vor dem Aufzug wieder, dessen Tasten mir drei weitere Ebenen versprach. Ich sank hinab. Die zweite Untergrundebene war ein anderes Wesen als die erste. Kein verlassener Beton, keine staubigen Räume. Stattdessen war hier alles in Bewegung. Es war ein Netzwerk aus breiten, in den Fels getriebenen Tunneln, durchzogen von einem Schienensystem, auf dem flache Transportwagen rollten. Manche von ihnen trugen Container, andere Bauteile, einige nichts. Die Züge bewegten sich elektrisch, geräuschlos, beinahe geisterhaft. Ich folgte ihnen durch das unterirdische Labyrinth und versuchte zu erkennen, wohin sie führten. Menschen waren nur wenige zu sehen. Die wenigen, die ich sah, sahen aus wie Arbeiter, bleich, schweigend, wie Wesen, die zu lange unter der Erde gelebt hatten. Ich blieb ihnen fern, Etwas an ihnen war falsch. Als hätten sie zu viel gesehen. Als hätten sie vergessen, wie Tageslicht sich anfühlt. Ich irrte lange umher. Die Gänge waren verschlungen, verwirrend, ohne Beschilderung. Ich verlor mehrfach die Orientierung und kehrte immer wieder an denselben Ort zurück. Schließlich gelangte ich wieder zum Aufzug und beschloss, weiter hinabzufahren. Die dritte Ebene war anders, schmaler, bedrückend. Die Gänge bestanden nicht mehr aus Beton, sondern aus Metall. Die Wände wirkten, als gehörten sie zum Inneren eines U-Boots. Die Luft fühlte sich enger an, selbst in meiner körperlosen Form. Ich sah Männer in Anzügen, ernste Gesichter, bewaffnete Wachen. Keine Uniformen, keine Namen, nur Autorität. Und dann geschah es. Zum ersten Mal in all den Jahren stieß ich auf ein Hindernis, das mich wirklich aufhielt. Ich wollte durch eine geschlossene Tür gleiten, doch etwas prallte mir entgegen. Nicht greifbar. Kein Metall. Es war ein Feld. Unsichtbar, elektrisch, vielleicht sogar lebendig. Ich spürte Widerstand, Schmerz, als wäre ich plötzlich nicht mehr Geist, sondern Fleisch. Ich zog mich zurück. Ich versuchte es erneut, an einer anderen Tür. Dasselbe. Ich konnte die geschlossenen Türen dieser Ebene nicht durchqueren. Etwas hinderte mich. Ein Schutz, ein Schild, ein Bannkreis gegen das Unsichtbare. Die Wände selbst wirkten gesichert. Ich konnte nicht hindurch. Ich wurde vorsichtig. Ich schwebte durch die Korridore, hielt mich im Schatten, beobachtete die Männer, die umhergingen. Sie sprachen kaum, bewegten sich wie Zahnräder in einer Maschine, die ohne Unterlass lief. Ich warf Pansoso, schlich mich an einem geöffneten Raum vorbei und warf einen Blick hinein. Laborgeräte, Monitore, Schemen von etwas, das ich nicht identifizieren konnte. Ein Schatten unter einer Plane. Ein Geräusch, das nicht zu meiner Welt gehörte. Doch ich wagte es nicht, weiter hineinzufliegen. Ich wusste, wenn sich die Tür schloss, würde ich eingeschlossen sein. Meine Gedanken überschlugen sich. Ich konnte nicht durch Türen, nicht durch Wände. Ich war eingeschränkt, gefangen auf Korridoren, die nicht für mich gedacht waren. Und dann bemerkte ich etwas weiteres. Überall entlang der Wände, der Böden, der Decken waren kleine Sensorstreifen eingelassen. Metallische Leisten, in die LED-Leuchten eingelassen waren, kaum sichtbar. Ich hielt sie zunächst für Notbeleuchtung, bis ich einen von ihnen auslöste. Ein grelles, rotes Licht flackerte auf. Ein Geräusch, hochfrequent, aber nur ein Flüstern für meine astrale Wahrnehmung. Ich erstarrte. Mein nicht existierender Herzschlag setzte aus. Dann Schritte. Schnelle. Gezielt. Soldaten kamen aus mehreren Richtungen. Nicht viele, aber genug. Und sie wussten genau, wohin sie mussten. Ich sah, wie einer von ihnen ein Gerät an seinem Handgelenk aktivierte. Ein Scanner, der etwas zu suchen schien. Etwas Unsichtbares. Etwas wie mich. Ich verharrte regungslos, schwebte über dem Boden, wagte kaum zu denken. Der Scanner wurde direkt durch mich hindurchgeführt, doch er reagierte nicht. Keine Reaktion. Ich war nicht entdeckt. Noch nicht. Die Männer untersuchten den Sensor, diskutierten, deaktivierten ihn schließlich. Ich konnte ihre Lippen nicht lesen. Ihre Bewegungen waren zu schnell, zu nervös. Doch ihre Blicke sagten alles. Was immer sie glaubten, hier gestört zu haben, es war bedeutend. Sie zogen sich zurück. Einer blieb und wartete auf einen Techniker, der das System überprüfte. Erst als dieser wieder verschwand, wagte ich mich zu bewegen. Ich war erschüttert. Sie wussten, dass es etwas gibt. Vielleicht nicht mich, aber irgendetwas. Vielleicht hatten andere vor mir diesen Ort besucht. Vielleicht hatten sie etwas gesehen, was sie nicht verstehen konnten. Vielleicht hatten sie es eingefangen. Vielleicht waren diese Sensoren nicht gegen Einbruch, sondern gegen Ausbruch. Ich verbrachte den Rest der Nacht damit, durch die Gänge zu gleiten, so unauffällig wie möglich, stets die Sensoren im Blick. Ich zählte sie. Alle paar Meter einer. Es war ein Netz. Und wenn ich zu nahe kam, spürte ich die Spannung in mir wachsen. Ich musste lernen, mich zu kontrollieren, mein Energieniveau zu senken, meine Präsenz zu verschleiern. Bevor die Sonne aufging, fand ich etwas, das mir Hoffnung machte. Einen Raum, besser gesichert als alle anderen. Eine Halle mit nur einem Eingang, schwer bewacht, mit mehreren Kameras, mit Waffen, die an der Decke montiert waren. Keine normalen Waffen. Sie wirkten fremd. Technologie, die nicht aus einem Katalog der Armee stammte. Und mittendrin eine Tür. Riesig. Orange und schwarz lackiert, mit einer großen aufgemalten Nummer 01. Ich wusste, dass ich sie öffnen musste, aber nicht in dieser Nacht. Ich kehrte zurück. Mein Körper zitterte, als ich wieder erwachte. Ich war nass geschwitzt, das Bettlaken verdreht. Draußen ging die Sonne auf. Der Tag begann. Die Welt war hell und normal. Aber ich wusste, dass ich in eine Zone vorgedrungen war, die nicht für mich gedacht war. Und dass ich beim nächsten Mal weitergehen würde. Weiter in die verbotene Tiefe. Am fünften Tag meines Aufenthalts begann sich alles in mir zu verändern. Mein Körper war erschöpft, mein Geist getrieben, mein Wille angespannt wie ein Drahtseil über einem Abgrund. Ich war nicht mehr derselbe Mann, der vor 5 Tagen in das staubige Motel von Rachel eingecheckt hatte. Ich hatte zu tief gesehen, zu viel gespürt, mein Schlaf war brüchig, meine Träume zerfielen zu Staub, noch bevor ich sie greifen konnte. Ich lebte nur noch für die Nacht. Und für das, was hinter jener Tür mit der verblassten Nummer 01 lag. Der Tag verging in dumpfer Stille. Ich lag im Dunkeln, zählte die Stunden. Draußen lärmten die ersten der Storm Area 51 Touristen, die zu Hunderten angereist waren. Sie trugen alberne Alienhüte, lachten, tranken, feierten sich selbst. Doch sie hatten keine Ahnung. Sie standen am Tor eines Infernos und glaubten, ein Festival zu besuchen. Ich mied sie, wie man einen Leichnam meidet, der noch nicht gemerkt hat, dass er tot ist. Als die Nacht hereinbrach, schloss ich die Augen und fiel. Diesmal war ich schneller als je zuvor. Ich stürzte durch den Raum, durch die Dunkelheit, als hätte mein Geist Flügel aus Feuer. Der Aufzug brachte mich wieder auf die 3. Ebene. Ich glitt an den patrouillierenden Wachen vorbei, durchquerte Gänge mit messerscharfer Wachsamkeit. Ich achtete auf jeden Sensor, jede Kamera. Ich war ein Phantom geworden. Und dann sah ich sie. 2 Männer in Hazmat-Anzügen, deren Gesichter durch verspiegelte Visiere verborgen waren. Sie schoben einen metallischen Wagen mit einem gewaltigen verschlossenen Kasten durch einen Nebengang, der direkt zur Tür 01 führte. Meine Zeit war gekommen. Ich folgte ihnen. Sie bewegten sich langsam, schweigend, zielgerichtet. Keine anderen Personen kreuzten ihren Weg. Als wir den Eingang zum Sicherheitsbereich erreichten, betraten sie einen Raum, der offenbar als Kontrollzentrum diente. Ich schwebte dicht hinter ihnen, beobachtete die Monitore, auf denen Dutzende Kameras das Tor filmten. Einer der Männer hielt eine Karte an ein Terminal, der andere gab einen Code ein. 2 Schalter wurden gleichzeitig betätigt, 2 Hebel umgelegt. Metall kreischte auf Metall. Die Tür begann sich zu öffnen. Langsam, schwerfällig. Mit einem Dröhnen, das selbst meine astrale Gestalt erschaudern ließ. Dahinter Dunkelheit. Nicht einfach nur die Abwesenheit von Licht, sondern eine Dunkelheit, die zu leben schien. Eine Dunkelheit, die atmete. Der Wagen wurde hineingerollt, verankert. Ich folgte, ohne zu zögern, ohne innezuhalten. Ich wusste, dass dies der Punkt war, von dem es keine Rückkehr mehr geben konnte. Ein riesiger Lastenaufzug erwartete uns. Der Raum war aus Beton, roh, kalt, mit dicken Kabeln und Hydraulikleitungen, die aus den Wänden ragten. Die Männer sicherten den Kasten, dann aktivierten sie den Aufzug. Ich spürte das Vibrieren. Das tiefe Grollen unter mir. Wir begannen zu sinken. Es war kein normaler Aufzug. Er war groß genug, um ein ganzes Stockwerk zu transportieren. Und wir fuhren tief. Sehr tief. Minuten vergingen. Ich konnte nur schätzen, aber es mussten mehrere 100 Meter sein. Die Temperatur sank. Die Luft wurde anders. dichter, feindlicher. Und dann ein Ruck. Die Türen öffneten sich. Vor mir lag ein Raum, den ich nur schwer beschreiben kann. Keine Labore, keine Maschinen, kein Kontrollzentrum. Es war ein Hotellobby, ein perfektes Abbild eines alten Grand Hotels aus den 20er Jahren, mit Marmorsäulen, Mahagonitresen, roten Teppichen, schweren Vorhängen und Staub, zentimeterdick. Die Luft stand still. Die Atmosphäre war jenseits von Zeit, als wäre dieser Ort nicht gebaut, sondern aus der Vergangenheit gerissen und hierher verpflanzt worden. Ich trat ein. Die Männer im Hazmat-Anzug ignorierten mich. Natürlich. Einer begann, den metallischen Kasten zu öffnen. Der andere trat ein paar Schritte in den Raum hinein, sein Gewehr erhoben. Ich sah ihn nicht zielen, eher wachen. Warten. Ich schwebte durch die Halle, betrachtete jedes Detail. Es war zu perfekt, zu echt. Die Möbel waren schwer, alt, aber intakt. An der Rezeption stand ein Telefon, ein Candlestick-Modell mit Wählscheibe. Daneben vergilbte Umschläge, nie zugestellt, an niemanden adressiert. An den Wänden eingerissene Tapeten, deren Muster sich in den Boden hineinzuziehen schienen. Und hinter den Vorhängen keine Fenster, nur blanke Steinwand. Ich fühlte mich wie ein Eindringling in einer Erinnerung oder in einem Fluch. Dann passierte es. Der Techniker ersetzte eine der Batterien, die in der Wand eingelassen waren. Große, rechteckige Energiequellen, die offenbar das Lichtsystem speisten. Für einen Moment gingen die Lichter aus. Und als sie wieder angingen, war etwas anders. Etwas hatte sich bewegt. Nicht sichtbar, aber spürbar. Die Luft war anders. Schwerer. Als würde etwas mit uns in diesem Raum atmen. Ich wollte zurück. Ich drehte mich um, doch bevor ich den Ausgang erreichen konnte, schob der zweite Techniker die neue Batterie in die Halterung und aktivierte sie. Ein Zischen, ein Summen und dann ein unsichtbares Feld spannte sich vor dem Ausgang auf. Ich prallte dagegen, spürte den Widerstand. Ich war eingeschlossen. Ich schrie, nicht mit Worten, sondern mit meinem ganzen Wesen. Doch niemand hörte mich. Niemand konnte mich fühlen. Ich hämmerte gegen die Barriere, rief in Gedanken, bettelte. Aber sie gingen. Sie drehten sich nicht um. Die Tür schloss sich. Und ich blieb zurück. In der Lobby. Mit dem, was dort war. Denn etwas war dort. Ich konnte es nicht sehen, nicht hören. Aber ich spürte es. Es bewegte sich nicht wie ein Lebewesen. Es war einfach. Und es wusste, dass ich da war. Im letzten Lichtschein flüsterte eine Stimme hinter mir. Ich sehe dich. Dann Stille. Ich drehte mich um und sah lange, knöcherne Finger aus der Dunkelheit hervorgleiten. Sie schienen mich nicht zu greifen, sondern durch mich hindurch zu greifen, als wollten sie etwas aus meinem Innersten herausziehen. Und in diesem Moment wusste ich, ich war nicht mehr allein. Ich stand da, gefangen in der Lobby eines Geisterhotels, tief unter der Erde, eingehüllt in künstliches Licht und dem lähmenden Wissen, dass ich nicht mehr allein war. Die knochigen Finger, die aus der Dunkelheit hinter mir heranwuchsen, bewegten sich nicht wie menschliche Glieder. Sie schienen sich nicht durch Raum zu bewegen, sondern durch mein Wesen. Sie berührten mich nicht körperlich, und doch spürte ich sie in jeder Faser meiner astralen Form, als würden sie durch mein Bewusstsein selbst streichen. Ich wollte fliehen. Doch das Feld, das die Lobby vom Aufzugsschacht trennte, ließ mich nicht hindurch. Es war wie Glas, aber lebendig. Ich fühlte Widerstand. Nicht nur körperlich, wenn man das in meiner Form so nennen konnte, sondern auf einer tieferen Ebene. Als hätte dieser Ort, diese Barriere einen eigenen Willen, der mich festhalten wollte oder etwas anderes festhalten sollte, das nun mich gefunden hatte. Die Stimme ertönte erneut. Sie war nicht laut. Sie war nicht sanft. Sie war alt. Sie klang nicht wie Sprache, sondern wie ein Gedanke, der zu lange in der Dunkelheit gereift war. »Was bist du?« Ich antwortete nicht. Ich konnte nicht. Es gab keinen Mund, keine Stimmbänder in diesem Zustand. Doch irgendetwas in mir dachte die Antwort. Zwanghaft. Ich bin niemand. Ich bin nur ein Beobachter. »Beobachter«, flüsterte es, jetzt näher. Ich spürte, wie etwas an meinem Rücken vorbeiglitt. Ein kalter Strom, eine Präsenz, die nicht zu mir gehörte. Ich bin lange beobachtet worden. Nun sehe ich. Ich drehte mich um. Langsam. Ich hatte Angst davor, was ich sehen würde. Und doch war es unmöglich, sich nicht umzuwenden. Die Dunkelheit hinter mir war dichter geworden, als hätte sie sich verdichtet zu einer physischen Masse. Und aus ihr heraus kroch eine Gestalt. Nein, kein Wesen. Etwas anderes. Es war groß, viel größer als ein Mensch, aber nicht massiv. Eher wie Rauch, geformt zu einem Skelett. Ein geisterhafter Körper, bestehend aus zerbrochenem Licht und sich windenden Schatten. Die Finger, die ich zuvor gespürt hatte, gehörten zu langen Armen, die sich an keiner Schwerkraft zu orientieren schienen. Das Gesicht, falls es eines gab, war eine leere Fläche, auf der sich Konturen nur andeuteten wie in einem Albtraum, den man beim Erwachen sofort wieder vergisst. Dann sprach es wieder, direkt in mein Innerstes. »Du bist mein Schlüssel.« Ich wollte schreien. Ich wollte aufwachen. Ich wollte zurück in meinen Körper. Zurück ins stickige Motelzimmer. Zurück in eine Welt voller banaler Geräusche und menschlicher Begrenzungen. Doch nichts geschah. Ich war gefangen. Und das Wesen rückte näher. Es hob eine seiner knöchernen, von Schatten umspielten Hände und durchbohrte mich. Ich fühlte nichts im herkömmlichen Sinn. Kein Schmerz, kein Kältegefühl. Und doch war es schlimmer als jeder Schmerz, den ich je erlebt hatte. Es war ein Gefühl des Zerrissenseins, als würde etwas in mir aufbrechen, sich aufrollen, entblößen. Ich fühlte, wie ein Teil meines Selbst herausgelöst wurde. Etwas, das ich nie benennen konnte, weil ich nie wusste, dass es existierte. Ein Knoten aus Gedanken, Erinnerungen, Essenz. Mein Innerstes wurde entkernt. »Du bist offen«, sagte das Wesen. Und dann Stille. Ich schwebte. Oder eher, ich war. Ich wusste nicht mehr, wo ich war, wer ich war. Alles war grau, formlos. Ich hatte keine Richtung mehr, keine Zeit. Es gab nur mich und das, was nun in mir wohnte. Irgendwo, ganz fern, spürte ich meinen Körper, alleine in diesem schäbigen Motelzimmer, eingewickelt in verschwitzte Laken, die Klimaanlage röchelnd wie ein sterbendes Tier. Ich musste zurück, musste entkommen, doch da war etwas an mir, etwas Neues. Etwas, das mit mir zurück wollte. Mit einem letzten Kraftakt zog ich mich zurück. Ich konzentrierte mich auf den Hauch meines Körpers, auf das dumpfe Pochen meines Herzens, auf das Gefühl von Schwere. Ich schoss auf, in mein Fleisch, in meine Knochen, in die Enge der Realität. Ich schrie. Tatsächlich. Laut, keuchend. Ich lag auf dem Boden meines Motelzimmers, eingerollt, zitternd. Die Sonne ging bereits auf, meine Haut war kalt, meine Kleidung klatschnass. Ich hatte noch meine Schuhe an, meine Hände zitterten so sehr, dass ich den Schlüssel zum Badezimmer nicht fassen konnte. Ich sah in den Spiegel und sah nichts Ungewöhnliches. Und doch wusste ich, ich war nicht mehr allein. Etwas war mit mir zurückgekommen. Ich verließ Rachel noch am selben Tag. Ich sagte nichts. Ich zahlte, stieg in mein Auto und fuhr los. Die Straßen waren leer. Die Sonne stand hoch am Himmel, doch in mir war Schatten. Ich fuhr bis nach Las Vegas, irrte über den Strip, sah tausend Lichter, hörte Lachen, Musik, Leben. Aber ich war nicht mehr Teil davon. Ich war ein Gefäß. Und das, was in mir war, wartete. Worauf? Das wusste ich noch nicht. Ich verließ Nevada, als würde ich fliehen. Mein Wagen war überladen, der Tank fast leer, mein Kopf voller Stimmen, von denen ich hoffte, sie würden irgendwann wieder verstummen. Doch das taten sie nicht. Und sie klangen auch nicht wie Stimmen im eigentlichen Sinne, eher wie Gedanken, die nicht meine eigenen waren. Manchmal flüsterten sie, manchmal schwiegen sie, aber selbst ihr Schweigen war spürbar. Ein Druck im Kopf, ein Gewicht auf der Seele. Ich kehrte zurück in meine Wohnung, irgendwo im Nordosten, weit entfernt von Wüste und Militärbasen. Ich meldete mich krank bei der Arbeit, stellte mein Telefon stumm, ignorierte die Nachrichten meiner Mutter. Ich schlief viel, doch ich träumte nicht mehr. Nicht ein einziges Mal. Vor meinem Erlebnis in der Tiefe hatte ich jede Nacht lebhaft geträumt. Mal chaotisch, mal luzide, mal prophetisch. Doch nun war da nichts mehr. Nur Dunkelheit. Ich legte mich hin. Und dann erwachte ich. Ohne Erinnerung, ohne Zeitgefühl. Es war, als würde mein Bewusstsein jede Nacht abgeschaltet werden. Und als wäre etwas anderes eingeschaltet. Ich begann, Muster zu erkennen. Zunächst waren es die Nachrichten. Ein Artikel über einen Mann, der in einem Vorort plötzlich an einem Gehirnschlag gestorben war. Dann eine Frau in einem anderen Bundesstaat, ebenfalls Hirnblutung. Keine Vorzeichen, keine medizinische Erklärung. Nur ein plötzlicher Zusammenbruch während des Schlafs. Dann geschah es in meiner Nähe. Ein Kind in meinem Wohnhaus, 6 Jahre alt, wurde tot in seinem Bett aufgefunden. Der Arzt sprach von einer seltenen inneren Blutung im Gehirn. Keine Vorerkrankung, keine Erklärung. Es passierte noch 2 weitere Male. Jedes Mal in der Nähe meines Apartments, immer nachts, immer tödlich. Und dann verstand ich. Ich war nicht allein. Nicht nur im metaphorischen Sinne, nicht nur geistig. Da war etwas in mir. Etwas, das nachts aus mir herausging oder in mir erwachte und tötete. Ich fühlte keine Kontrolle. Ich erinnerte mich an nichts. Doch mit jedem dieser Todesfälle wachte ich ein wenig klarer auf. Nicht ausgeruhter, sondern leerer. Wie eine Maschine, die benutzt und dann wieder beiseite gelegt wurde. Ich ging zu einem Neurologen. Ich ließ mein Gehirn scannen. Die Ärzte waren verwirrt. Die Bereiche meines Gehirns, die für Träume zuständig waren, zeigten ungewöhnlich hohe Aktivität. Doch ich träumte nichts. Ich sagte dem Arzt nicht, dass ich nicht mehr allein in meinem Kopf war. Was hätte ich sagen sollen? Ich glaube, ich habe etwas aus Area 51 mitgebracht. Ich begann, mich selbst zu sichern. Ich schloss meine Schlafzimmertür von außen ab, versteckte den Schlüssel außerhalb der Wohnung. Ich installierte Kameras, doch die Aufnahmen zeigten nie etwas Auffälliges. Ich schien nicht zu schlafwandeln. Aber ich traute der Technik nicht. Was, wenn das Wesen die Kameras nicht beeinflusste, sondern einfach ignorierte? Ich versuchte zu fliehen. Ich buchte eine Hütte, weit draußen in den Bergen. 30 Meilen vom nächsten Haus entfernt. Dort, dachte ich, könnte ich schlafen, ohne jemanden zu gefährden. Ich blieb dort 1 Woche. Und in dieser Woche gab es keine Todesfälle, keine Nachrichten über mysteriöse Hirnblutungen, kein innerer Druck. Es war, als hätte das Wesen keinen Zugriff mehr oder keinen Grund zu töten, wenn niemand in der Nähe war. Doch ich konnte nicht für immer dort bleiben. Ich kehrte zurück, schweren Herzens. Und in der ersten Nacht in der Stadt starb ein alter Mann im Stockwerk unter mir. Ich hatte Gewissheit. Ich war zu einer Waffe geworden, unfreiwillig. Und meine bloße Anwesenheit konnte tödlich sein. Ich fuhr wieder los. Diesmal ohne Plan. Ich lebte im Auto. Jeden Tag ein anderer Ort. Jede Nacht ein neuer Parkplatz. Ich vermied große Städte, blieb nie länger als 1 Nacht in der Nähe von Menschen. Ich wollte keinen weiteren Tod auf dem Gewissen haben. Ich begann, mir selbst Regeln aufzuerlegen. Keine Übernachtungen in Städten. Kein Aufenthalt in Häusern mit mehr als 2 Bewohnern. Immer mehr als 30 Meilen Abstand zur nächsten Ortschaft. Wenn möglich, keine Gespräche, keine Namen, keine Verbindungen. Ich wurde zu einem Schatten. Und mit jedem Tag schwand ein weiteres Stück meiner Menschlichkeit. Ich begann mich zu fragen, ob es wirklich nur dieses Wesen war oder ob ich längst ein Teil davon geworden war, ob es mich übernahm oder ob wir verschmolzen waren. Eines jedoch wusste ich sicher: Es wollte zurück. Zurück an den Ort, aus dem es befreit worden war. Zurück in die Dunkelheit unter Area 51. Aber nicht allein. Es flüsterte es mir zu. Nicht in Worten, sondern in Gedanken. Es wollte nicht nur zurück. Es wollte mehr. Es wollte sich verbreiten, wachsen, ausbrechen. Und ich war sein Weg in die Welt. Ich war sein Wirt. Ich war sein Schlüssel gewesen und nun war ich sein Werkzeug.
Ich habe mich verändert. Nicht äußerlich. Nein. Mein Spiegelbild zeigt immer noch dasselbe blasse Gesicht mit den müden Augen, denselben Körper, dieselben Hände. Doch ich spüre es. In jeder Regung, jedem Gedanken. Etwas hat sich eingenistet. Etwas lebt nun dort, wo einst mein Innerstes war. Seit jenem Moment in der unterirdischen Hotellobby bin ich nicht mehr allein. Ich trage es in mir, so wie ein Kind seine Mutter in sich trägt. Nur umgekehrt. Es wächst nicht in meinem Leib, sondern in meiner Seele. Und es flüstert. Nicht immer. Nicht laut. Es ist nicht wie in Filmen, wo Dämonen brüllen oder fremde Stimmen Besitz ergreifen. Es ist subtiler. Es formt meine Gedanken mit sanfter Hand, dreht meine Erinnerungen, verändert meine Wahrnehmung. Manchmal denke ich, ein bestimmter Ort sei sicher, und plötzlich finde ich mich in der Nähe einer Familie wieder. Einmal stieg ich in ein Motel ab, überzeugt, dass es leer sei. In der Nacht starb eine Frau im Nebenzimmer. Hirnaneurysma. Plötzlicher Tod. Wieder. Ich floh. Ich fliehe seitdem ununterbrochen. Ich schlafe im Wagen. Ich wechsle jeden Tag die Route. Ich meide Menschen, Städte, Licht. Ich bin ein Schatten auf den Landkarten, ein Geist, der auf Landstraßen spukt. Doch das reicht nicht mehr. Ich spüre, wie es stärker wird. Selbst bei großem Abstand scheint es gelegentlich etwas zu berühren. Die Nachrichten berichten von neuen Fällen, immer nachts. Immer in Regionen, in denen ich gewesen bin. Ich bin zur wandelnden Seuche geworden. Ich denke oft daran, mich selbst zu beenden. Eine Kugel, eine Brücke, ein Sprung ins Wasser. Doch irgendetwas hält mich zurück. Vielleicht ist es Angst. Vielleicht ist es das Wesen in mir. Vielleicht ist es Hoffnung. Ich weiß es nicht. Einmal, vor wenigen Wochen, kehrte ich fast zurück nach Nevada. Ich parkte mein Auto in der Nähe des Grenzübergangs. Ich starrte stundenlang auf das Straßenschild, das die Entfernung zu Rachel anzeigte. 43 Meilen. Ich wusste, was ich dort tun müsste. Ich müsste zurück zur Basis, zurück zu jener Tür, sie öffnen und hineinsteigen. Aber das war unmöglich. Ich habe keinen Zugang mehr. Und selbst wenn ich ihn hätte, was dann? Glaubte ich wirklich, dass sie mich durchlassen würden? Dass ich ihnen sagen könnte, ich habe etwas aus eurem unterirdischen Gefängnis befreit. Darf ich es bitte zurückbringen? Und wenn ich es täte, würde es überhaupt zurückgehen? Oder hatte ich etwas entfesselt, das nicht zurückkehren kann? Ich beginne zu glauben, dass es nicht mehr nur in mir lebt, sondern durch mich andere Wege gefunden hat. Dass es von Mensch zu Mensch springt, wenn ich schlafe. Dass ich nur der Anfang war. Der erste Wirt. Vielleicht hat es schon Dutzende neue Träger gefunden. Vielleicht sogar Hunderte. Vielleicht breitet es sich bereits aus. Durch Träume, durch Gedanken, durch die Lehre, die ich in anderen hinterlasse. Manchmal, in den seltenen Momenten der Stille, frage ich mich, was ist es wirklich? Ein außerirdisches Bewusstsein? Ein Wesen aus einer anderen Dimension? Ein verdammter Gott, begraben unter Beton und Stahl? Oder ist es einfach das Böse selbst, nicht als Person, sondern als Konzept, als Infektion? Ich weiß nur eines mit Sicherheit, ich war nie der Erste und ich werde nicht der Letzte sein. Denn bevor ich Rachel verließ, ganz am Anfang dieser Reise, begegnete ich einer Frau. Sie war alt, saß in der Ecke des Motels, trank schwarzen Kaffee aus einer blechernen Tasse. Sie sah mich an, lange, mit Augen, die zu viel gesehen hatten. »Hast du es auch gespürt?«, fragte sie leise. Ich schwieg, sie nickte nur. Dann sagte sie, »Die da unten, die schlafen nicht. Sie warten.« Ich lachte damals nervös, dachte, sie sei verrückt. Jetzt weiß ich, sie war wach. Wacher, als ich es hier war. Und deshalb schreibe ich das hier. Nicht als Warnung, denn ich glaube nicht, dass man es noch aufhalten kann, sondern als Bekenntnis. Ich war in Area 51. Ich habe etwas gesehen, das ich nie hätte sehen dürfen. Ich habe etwas befreit, das nie hätte entkommen dürfen. Und nun bin ich nur noch ein Schatten. Wenn du diese Zeilen liest und nachts das Gefühl hast, dass jemand in deinem Zimmer steht, obwohl du allein bist,
dann ist es vielleicht schon da. Und diesmal kam es nicht durch den Körper, sondern durch den Traum.